Сегодня очень остро стоит вопрос.
Die Frage nach der russischen Identität steht heute deutlich im Vordergrund. Sobald wir versuchen festzustellen, wer wir sind, müssen wir sagen, ob wir ein weit abseits liegendes westliches Land sind, dann sind wir eben nur eine Karikatur und unser Schicksal ist das der ewig hinterherhinkenden, oder wir sagen, dass wir etwas Besonderes haben, eine eigene Mission. Die Frage nach unserer Identität ist offen. Wenn aber ein Volk oder ein Staat nicht mehr mit Sicherheit sagen können, wer sie sind, dann schwächt dieser Umstand diese Gesellschaft und den Staat und macht sie zur leichten Beute für alle möglichen auswärtigen Einflüsse. Wenn wir selbst nicht imstande sind zu sagen, wer wir sind, dann werden sich die Leute finden, die sich die Mühe machen, diese Frage für uns zu beantworten. Danach werden wir nur noch das uns Gesagte wiederholen und degradieren zu geistigen Sklaven. Wenn wir also versuchen, die Frage im Kontext unserer Geschichte zu beantworten, so werden wir natürlich feststellen, dass wir ein christlich-orthodoxer Staat sind, der praktisch unmittelbar vor der Annahme des Christentums entstanden ist. Es gab eine ganz kurze, wenn auch nicht schlechte, heidnische Zeit, in der wir nur zwei Herrscher hatten, danach aber verlief unsere tausendjährige Geschichte unter dem Banner des orthodoxen Christentums. Daher ist es die wichtigste Komponente unserer Identität, sowohl in historischer Hinsicht als auch in kultureller, ethischer und sozialer Hinsicht. Abgesehen davon, dass das orthodoxe Christentum die Religion war, die unsere historische Weltsicht prägte, war es auch der Hintergrund unserer kulturellen Identität. Doch wenn die Religion ein ganzes Jahrtausend lang nur die orthodoxen Christen betraf, so prägte die christlich-orthodoxe Kultur auch die Völker, die zusammen mit Russen lebten und andere Religionen ausübten. Die Kultur zieht wesentlich breitere Kreise. Andererseits begründete sie ein besonderes Wertesystem, das auch in der nachchristlichen sowjetischen Periode Geltung hat, in der zwar die religiöse Seite der Orthodoxie abgelehnt wurde, jedoch die Gesamtethik, die Arbeits- und Solidaritätsethik, die auf dem Boden der christlich-orthodoxen Werte entstand, also das, was Semikow die Ganzheit des russischen Volkes, das Erlebnis der Gemeinschaft und die Erfüllung einer bestimmten Mission nannte, diese Kultur die kulturelle Grundlage sogar der sowjetischen Zeit wurzelt in der Orthodoxie.
Русского народа понимание общинности, то есть всеобщности и исполнения определенной миссии, вот эта культурная основа даже советского периода тоже уходит корнями в православие.
Итак, also, der christlich-orthodoxe Glaube ist die Achse der Identität unserer Gesellschaft als einer historischen Erscheinung. Das sind unsere Wurzeln, das ist unsere Grundlage. Ohne sie kann man weder Dostojewski, noch Tolstoi, noch das 19. Jahrhundert verstehen. Ohne sie ist kein einziger Punkt unserer Geschichte, unserer Kultur, unserer Literatur und unserer Philosophie begreiflich. Daher sind jene, die uns unsere Identität berauben wollen, jene, die uns zu verwirren suchen, uns intellektuell und geistig, später aber auch wirtschaftlich und politisch knechten wollen, versetzen ihre Schläge gegen die christlich-orthodoxe Kirche. Um die Kirche beginnt, vielleicht nicht so schnell und harmonisch, unsere Gesellschaft sich zu sammeln, sogar nicht so sehr um die Kirche selbst, als vielmehr um die christlich-orthodoxen Identität. Im breiten Sinne dieses Wortes, um die christlich-orthodoxe Kultur. Wir beginnen zu begreifen, dass wir ohne sie einfach nichts sind. Und nicht nur die gläubigen Kirchengänger, sondern auch die Moslems, die heutigen Bürger Russlands, auch sie können nicht den Staat verstehen, in dem sie leben, wenn sie die Geschichte des orthodoxen Christentums und dessen kulturelle Besonderheiten nicht kennen. Andernfalls werden sie Bürger eines Staates, der keine Geschichte hat, also keine vollwertigen Bürger.
Православной идентичности.
In dem Maße jedoch, in dem die christlich-orthodoxe Identität ihre Wiedergeburt erlebt, beginnen auch innere und äußere Feinde Russlands dies zu begreifen und wählen die christlich-orthodoxe Kirche zum symbolischen Ziel ihrer Aggression. Indem sie ihren Schlag gegen die orthodoxe Kirche versetzen, treffen sie die Gesellschaft und somit auch den Staat. Daher wurde die russisch-orthodoxe Kirche zum Opfer ihres aktiven Krieges. Ja, gegen sie wird Krieg geführt. Ein Krieg seitens auswärtiger Mächte, ein Krieg seitens des Westens, der selber säkulär ist und schon lange seine christliche Tradition aufgegeben hat. Daher ist es für den atheistischen Westen so leicht, die Angriffe gegen die russische orthodoxe Kirche zu unterstützen. Was aber noch schlimmer ist, es gibt in unserer Gesellschaft eine antichristliche fünfte Kolonne. Sie besteht aus Menschen, die gen Westen ausgerichtet sind. Das sind Liberale und Westler, die sich heute als antichristliche und antirussische Kraft geortet haben. Sie waren schon immer so, versuchten aber früher, sich zu tarnen. Heute aber sind die Masken gefallen. Besonders nachdem die Liberalen die Bussi-Roy unterstützt haben, jene Liberalen, die sich lange Zeit als Traditionalisten, Konservative und sogar als Befürworter der neuen russischen Staatlichkeit ausgegeben hatten. Heute hat sich herausgestellt, dass sie sich hinter diesen Gotteslästerungen in eine breite Front formieren, dass diese sogenannten anständigen Liberalen diese verkommene Scheusale verteidigen und deren Gerede unterstützen. Sie versuchen, diese gotteslästernden Handlungen und offener Terrorismus als Kampf gegen die Religion auszugeben. Auch der Mord in Kasan, wo der Mörder mit dem Blut seines Opfers Freiheit für Pussy-Roy geschrieben hatte. In Wirklichkeit steht dahinter Svanidze, dahinter steht der Sender Echo Moskaus, dahinter stehen jene Liberalen, die auf Wolotnaja Platz gegen Putin demonstriert haben und jene, die ihnen im Staatsapparat und in den Medien sympathisieren. Diese Menschen sind für die beispiellose Hetze gegen die orthodoxe Kirche verantwortlich. Heute unterstützen sie Pusserei, morgen werden sie das Absägen unserer Kreuze unterstützen und übermorgen das Morden. Das ist die Logik des Krieges gegen die Kirche, gegen die russische Staatlichkeit, gegen russische Identität, gegen den kulturellen Hintergrund unserer Gesellschaft. Was haben wir aber erwartet? Diese Menschen haben in den 90er Jahren die antirussischen Reformen gepriesen. Sie haben als Rote jene Menschen beschimpft, die dazu aufgerufen hatten, jene historische Identität zu beachten, sowohl sowjetische als auch die den russischen Kaiserstaates. Diese Liberalen haben die Schulbücher begrüßt, die auf Betreiben des Milliardärs Soros bei uns gedruckt wurden und in denen unsere ganze Geschichte wie ein blutiges Missverständnis dargestellt war. Sie meinen es auch heute nicht anders. Das sind Menschen, die jahrzehntelang auf unser Volk, auf unsere Geschichte und auf unsere Identität kübelweise Dreck ausgeschüttet haben. Doch heute haben sie die Masken fallen lassen. Heute organisieren sie den Aufstand gegen die Kirche, gegen den Staat, ohne auf Gesetze und Verbote zu achten. Sie wollen Putin stürzen, und zwar mit allen Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes. Da aber Putin den Staat repräsentiert, ist er die eine Seite der russischen Gesellschaft und der russischen Souveränität. Die andere, die geistige Seite, stellt aber die russische orthodoxe Kirche dar. Diese beiden Bestandteile, diese harmonische Allianz der weltlichen und geistlichen Mächte, bilden heute unsere Identität als etwas Besonderes. Es gibt aber Menschen, die meinen, dass unsere Identität darin besteht, den Hinterhof des Westens zu sein, uns in Richtung des Westens zu bewegen. Sie meinen, dass sich die ganze Eigenart der russischen Kultur darin erschöpfen sollte, die russischsprachigen Übersetzungen der Werke über Marketing und Wirtschaft anzufertigen. Dementsprechend gibt es in unserer Gesellschaft zwei Parteien. Die Mehrheit des Volkes steht für den Staat und für die Kirche. Doch es gibt jene, die diese Mehrheit herausgefordert haben. Sie haben nicht nur Putin herausgefordert, sondern jenen Politiker, der die Souveränität unseres Landes gewährleistet und es von den äußeren Einflüssen schützt. Wie er das gewährleistet, das ist eine andere Frage. Doch irgendwie gelingt es ihm. Das zweite symbolische Angriffsziel ist die russische Kirche, die unser Ich formt, unseren geschichtlichen Inhalt und im Grunde genommen unsere Pläne für die Zukunft. Denn der Glaube an Gott ist nicht die Vergangenheit. Die Ewigkeit kann nicht Vergangenheit sein. Die Ewigkeit ist heute. Die Ewigkeit war gestern und die Ewigkeit wird auch morgen sein. Wenn wir uns bei der Suche nach Antworten auf die brennenden Fragen der Gegenwart an Gott wenden, so gestalten wir dadurch auch unsere Zukunft. Es ist klar, dass die Materialisten, die Vertreter der säkularen Gesellschaft, an die Ewigkeit nicht glauben. Sie glauben nur an technische Entwicklung, an die Wirtschaft, an die Hebung des materiellen Wohlstandes. Sie leben ausschließlich mit kurzlebigen Werten. Daher hassen sie das Kreuz, daher hassen sie die Kirche, daher hassen sie das Heilige. Das ist ein Krieg gegen das Heilige, gegen Gott. Doch wenn die Kommunisten im historischen Sinne sowohl die zerstörerische als auch staatsaufbauende Kraft darstellten, Und zwar gerade wegen des erwähnten kulturellen Hintergrunds, der durch den Kommunismus empordrang und ihn zum russischen Kommunismus machte. So bereiten sich jene Kräfte, die heute gegen uns, gegen Gott, gegen Religion, gegen Ewigkeit stehen, sie bereiten sich heute auf einen neuen Sturm gegen jene christlichen Bastionen, die wir als russische orthodoxe Kirche bezeichnen. Sie fordern sie heraus und werden die Erfahrung mit der russischen Wandlung des Kommunismus bestimmt berücksichtigen. Sie werden versuchen, aus diesen Fehlern zu lernen. Eigentlich haben wir hier mit den Kräften der Hölle zu tun. Das ist die Hölle. Jene Menschen, die unsere Kreuze niederreißen. Jene Menschen, die auf den Wänden unserer Kirchen Gotteslästerungen schreiben. Jene Menschen, die unsere Altäre schänden und solche Täter unterstützen. Sie alle erklären hiermit, dass sie zur Streitmacht der Hölle gehören. Selbst glauben sie daran nicht. Doch für uns, gläubige Menschen, und bei uns gibt es eine Menge davon. Für uns ist das eine Wirklichkeit. Ich bin ein Soziologe und ich kann sagen, dass es einige Dinge gibt, an die die Gesellschaft glaubt. Und wenn die Gesellschaft an die Hölle glaubt, dann existiert sie auch als soziologisches Phänomen. Das ist die Hölle, in deren Namen Schwanitze, der Sender Echo Moskaus, die Anhänger von Pussy Riot sprechen. Man kann natürlich sagen, dass das alles lächerlich sei, dass die Wissenschaft angeblich bewiesen hat, dass alles sich aus irgendwelchen Maden entwickelt hat. Man kann lange mit einem Schmetterlingsfänger herumfuchteln und uns dabei zu überzeugen suchen, dass von diesen Würmern die Menschen abstammen. Wenn man einige Feinde der Kirche anschaut, kommt man vielleicht zum Schluss, dass sie von diesen Viechern abstammen. Doch wir sind es nicht. Wir sind gläubige Menschen und die Gläubigen stellen in unserem Land die Mehrheit. Wir glauben, dass wir von Gott geschaffen wurden und dass die Welt von Gott geschaffen war und dass Gott ewig ist und dass es Menschen gibt, die Gott hassen und dass es Kräfte und Welten gibt, die gegen Gott aufbegehren, die höllischen Welten. Das alles ist für uns Realität. Darüber besteht kein Zweifel. Daher wissen wir, wer unsere Kreuze niederreißt, wer mit seiner Unterschriftbusserei unterstützt, wer gegen unsere Kirche schimpft. Der Name dieses Helden ist uns aus den Horrorfilmen, die das Böse verherrlichen, längst bekannt. Das ist aber ein ernstzunehmender Gegner.